Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zu Beginn dieser Sendung soll es um das Vergeben gehen. Diese große Geste, die manchem so unglaublich schwer fällt, das war die Geste von Eva Moses Kaur. Dabei hätten ihr sicher viele alles Recht der Welt zugesprochen, nicht vergeben zu müssen. Als kleines Mädchen stand sie nämlich gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Miriam an der Rampe des Vernichtungslagers Auschwitz. Eva und Miriam, im Gegensatz zu vielen Verwandten, wurden nicht direkt in den Tod geschickt, sondern dem Lagerarzt Josef Mengele zugeteilt. Für seine barbarischen, vermeintlich medizinischen Zwillingsexperimente. Die Schwestern überlebten und Jahrzehnte später begann Eva Moses Kaur, den Tätern zu vergeben. Da habe sie sich nicht mehr machtlos gefühlt, sagte sie einmal in einem Interview.
I am not a religious person. I am not an angel. I am not a hero. I am an advocate for each victim to have the right to live without pain.
Sie sei weder religiös noch ein Engel, auch keine Heldin. Eva Moses Kaur verstand sich als Anwältin eines jeden Opfers, das Recht zu haben, ohne Schmerz zu leben. Wie heute bekannt wurde, ist die Holocaust-Überlebende gestern im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Schriftsteller Guido Eckert hat mit ihr vor 2 Jahren noch gemeinsam ein Buch geschrieben. Die Macht des Vergebens heißt es. Ich habe Guido Eckert gefragt, worin bestand diese Macht des Vergebens bei Eva Kaur? Galt sie dem eigenen Seelenheil oder war es eher die Macht über die Täter?
Die Macht des Vergebens, das klingt immer so, ja, im Nachhinein gerade, es klingt so ein bisschen wie ein Begriff, aber für Eva war das ja eine Lebensphilosophie, die man in der Dimension, glaube ich, im Nachhinein gar nicht mehr richtig begreifen kann. Es geht ja nicht darum, dass man einem Nachbarn vergibt, der mal irgendwie einen bösen Blick hat oder sowas, sondern sie hat konkret Menschen vergeben, die ihre ganze Familie zerstört hat und getötet hat, und sie hat auch dem ganzen Volk der Nation ja auch vergeben.
Was hat dazu geführt, dass sie plötzlich vergeben konnte und auch wollte? Sie hat ja erstmal nach dem Holocaust ist sie über Palästina in die USA gegangen, hat dort mit ihrem Mann und ihren Kindern gelebt und dann plötzlich dieses Bekenntnis zur Vergebung. Was hat dazu geführt?
Ich denke nicht, dass es plötzlich war. Also wie so vieles bei ihr, sind das schon Lebensprozesse. Und als ich sie kennengelernt habe, mit ihr gearbeitet habe, merkte man ja auch, dass Auschwitz nicht irgend so eine historische Dimension ist, die sie so abgeheftet hat, sondern sie lebte ja konkret immer noch da drin. Jahrelang hat sie Vorträge gehalten über Auschwitz und merkte, dass sie immer mehr so eine objektive Distanz hineingerät. Und dann gab es einen Vorgang bei einem Vortrag, ich habe leider jetzt nicht mehr ganz konkret im Auge, wie es war, aber sie musste plötzlich unglaublich heulen. Und da merkte sie, sie muss nochmal anders an diese ganze Sache ran, und da ist sie hineingerutscht in diese Vergebung.
Sie sprechen von der Objektivität, sie hat sich also aus dieser Ohnmacht von damals befreit, könnte man so vielleicht beschreiben?
Ja, für sie gab es keine andere Möglichkeit. Sie hat gesagt, entweder bleibe ich in dieser Opferrolle mein ganzes Leben lang hängen. Das war übrigens auch ein Punkt, weshalb sie begonnen hat, auch darüber hinauszugehen. Sie hat ja auch versucht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, die in irgendeiner Weise gedemütigt und verletzt worden sind. Und ist dann aus ihrer Position herausgegangen und hat gesagt, pass auf, wenn ich das überlebt habe, dann kannst du das auch. Und das hat sehr vielen Menschen Mut gegeben. Man muss auch dazu sagen, dass Eva innerhalb der Holocaust-Überlebenden ja auch sehr umstritten war. Sie hat sich ja auch sehr engagiert in der Vergebung zwischen Israelis und Palästinensern. Und das ist gerade auch in Israel ein sehr heißes Eisen.
Ja, Sie haben jetzt gerade diese Kritik angesprochen. 1995 hat Eva Kaur bei Gedenkfeierlichkeiten in Auschwitz eine Art Deklaration verlesen mit dem Tenor, dass sie allen Nazis vergebe. Und dafür hat sie nicht nur Bewunderung, wie Sie gerade sagten, aber auch heftige Kritik geerntet. Warum genau?
Viele haben das empfunden als Generalabsolution, also als ob das jetzt alles vergessen wäre. Ne? Damit ist dieses Thema zu Ende. Und viele Überlebende können das nicht und wollen das auch nicht. Es gab ja auch sehr anrührende Situation, als der Prozess mit Gröning war. Gröning hat sie ja auch geküsst. Das sind auch so Kleinigkeiten, die immer so ein bisschen untergegangen sind, wo man auch merkte, das ist so eine menschliche Dimension, die wir nie so richtig begreifen können, was dort auch alles dahinter war. Eva war keine spirituelle Person, aber man merkte, dass es dabei um Dimensionen geht, die weit über so eine historisch-philosophische Dimension herausreichen.
Sie hat sich gegen das Vergessen ausgesprochen, aber für das Vergeben eben. Was hat sie denn für das Erinnern, also gegen das Vergessen sonst noch getan?
Sie war sehr, sehr engagiert. Sie ist überall herumgefahren, hat immer wieder über ihre Geschichte erzählt. Manchmal habe ich auch gar nicht verstanden, woher sie die Kraft hatte. Sie war in der ganzen Welt unterwegs, bis ins hohe Alter hinein.
Wissen Sie, wie Eva Moses-Kron auf den gegenwärtigen Aufschwung des Rechtspopulismus, insbesondere in Europa, reagiert hat?
Sie war auch sehr besorgt, auch in Amerika. Wobei, das ist sehr interessant, Eva war auch in sich sehr gespalten und umstritten. Ich glaube, sie war politisch zum Beispiel eher eine konservative Person. Jetzt wage ich mich selber aus dem Fenster, aber ich glaube, sie war nicht mal eine unbedingte Gegnerin der Republikaner in Amerika. Aber wenn es um Faschismus ging und Rechtsradikalismus, da hatte sie natürlich eine ganz klare Haltung.
Eva Moses-Kron, die Holocaust-Überlebende, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das war der Schriftsteller Guido Eckert, Mitautor des Buches »Die Macht des Vergebens«.